HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch heute mit Viviane und Leonard Koppelmann. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Viviane und Leonard Koppelmann sind kein Ehepaar, sondern ein Geschwisterpaar. Sie, Viviane, 5 Jahre jünger als ihr Bruder, Drehbuchautorin für Film und Hörspiel. Er, Leonard, Hörspielautor, Theaterregisseur, im Hörspielfach vielfach ausgezeichneter Regisseur für Hörspiele, die er unter anderem und auch nicht zu knapp für den Hessischen Rundfunk produzierte. Einen guten Tag an Sie beide.
Einen schönen guten Tag.
Ja. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo.
Es ist zwar nicht völlig ungewöhnlich, aber auch nicht unbedingt die Regel, dass Bruder und Schwester in künstlerisch sehr ähnlichen Metiers tätig sind und auch öfter zusammenarbeiten. Wie kommt es? Folgt jetzt die jüngere Schwester dem Vorbild des älteren Bruders oder liegt das am selben Familienstand, weil die Eltern auch schon kreativ waren?
Ich glaube, sicherlich hat das befördert, dass wir aus einem kreativen Umfeld kommen, dass der Sprung in die Kreativität nicht so weit war.
Was waren die Eltern?
Die Mutter hatte eine Kunstgalerie. Und das ist natürlich ein sehr freies Feld, in dem man sich da bewegt.
Ja.
Mit bildenden Künstlern und ja.
Ist das auch Ihre Deutung, Leonard Koppelmann?
Ja, unbedingt. Also wir sind in einem Haushalt groß geworden, in dem künstlerische Betätigung immer gefördert wurde und auch die Beschäftigung mit den unterschiedlichen Künsten im Gegenstand war. Und vielleicht haben sich unsere Eltern zwischendurch auch mal gewünscht, dass wir was Vernünftiges werden. Aber ja, was soll man sagen, wenn so ein Vorbild vorgelebt wird, dann wird es schwer, dem nicht zu folgen.
Sie sind nach alter Deutungsart in einem nicht vernünftigen Bereich, aber dafür sehr erfolgreich geworden. Insofern dürften die Eltern sehr zufrieden sein. Sie sind jetzt beide verantwortlich für eine neue Hörspielserie von HR2 Kultur produziert, die seit dieser Woche bei uns im Programm zu hören ist. Sie heißt Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm Kriminalakten. Bevor wir das näher ausleuchten, weil die Grimms anscheinend einen nicht loslassen, in welche grimmsche Märchenfigur würden Sie sich gerne für ein paar Seiten verwandeln, Viviane Koppelmann?
In welche Figur? Oh, das ist ganz schwer, weil es so viele tolle Figuren gibt in diesen Märchen. Aber ich mag eigentlich immer die selbstbewussten Figuren, also die jetzt nicht dem Schicksal sich so sehr ergeben. Und das sind nicht immer nur die Frauen in diesen Märchen.
Ah, okay, aber so Schneeweißchen und Rosenrot sind ja relativ selbstbewusst.
Zum Beispiel, also auch bei Frau Holle gibt's ja die Goldmarie, die ja eigentlich ganz clever da durchgeht. Und das sind so Figuren, wo ich sag, ja. Warum nicht?
Und wo sind Sie dabei? In welcher Figur würden Sie mal gern drinstecken?
Also ich glaube, ich nehme nochmal den gestiefelten Kater. Den durfte ich schon mal als Kind darstellen und der hat mich bis heute nicht losgelassen.
Warum? Was macht ihn für Sie so faszinierend?
Naja, also diese Mischung von eben Bauernschleue oder dieses Gewitzte dieser Figur in Verbindung. Also das ist halt eben, was in Märchen ja häufiger vorkommt, Tierfiguren eben wie Menschen behandelt werden. Das finde ich irgendwie sehr spannend und immer noch lustig.
So, und die Deutung Ihrer Aussagen, die überlassen wir dann Psychologen, was das für Sie persönlich zu tun hat, mit Ihnen persönlich zu tun hat. Es ist zwar viel Hauen und Stechen und manch üble Tat in den Märchen, aber die Brüder Grimm selbst bringt man nun eher nicht mit Kriminalfällen in Verbindung. Und damit sind wir beim Aufhänger und beim Kniff der erwähnten Hörspielserie, die jetzt läuft. Leonard Koppelmann, Sie hatten die Idee dazu. Was treiben Sie für ein Spiel mit den beiden Grimms?
Naja, wir insinuieren, dass 1810, als die Grimms am Hofe von Jérôme Bonaparte agieren, also der ältere Bruder als Bibliothekar, Privatbibliothekar, dass dort mehr gewesen ist als nur diese Bibliothekstätigkeit. Und in diese Zeit fällt auch das erste Sammeln von Märchen und das haben wir zusammengebracht. Also was hat er dort als Beisitzer des Staatsrats so getrieben? Und wir stellen uns vor, dass dort eine erste Berührung mit moderner Kriminalistik stattgefunden hat und dort eben auch eine Begegnung mit Vidocq, der später in Paris als Gründer der ersten Kriminalpolizei gilt.
Das ist ganz interessant, diese Figur des Vidocq, die eine Hauptrolle spielt in dieser Serie, die sie auch freihand nach Kassel transportieren, obwohl er da nie gewesen ist. Aber den Vidocq, den gab es nun mal und der wird geführt als Krimineller und Kriminalist zugleich. Leonhard Koppelmann, auf so eine Figur muss man ja erstmal stoßen. Die liegt ja noch nicht auf der Hand in der Geschichte. Über die werden ja nicht so viele Bücher oder Filme geschrieben und gedreht. Wie haben Sie diesen Vidocq gefunden?
Also tatsächlich bei der Beschäftigung mit der frühen Kriminalistik stößt man auf Vidocq. Also eben gerade wegen dieser schillernden Geschichte der Wandlung vom Saulus zum Paulus, also der eine durchaus lange und erfolgreiche Verbrecherkarriere hinter sich bringt und wahrscheinlich der einzige Top-Kriminalist in der Geschichte ist, der zu einem Teil noch gesucht wurde, also das heißt noch offene Haftbefehle gegen ihn standen und der dann aber tatsächlich eben dieses Wissen auch umgesetzt hat und durchaus moderne Züge in die Kriminalistik, also von Folter abgeschworen und hin zu einer eher investigativen Struktur, also tatsächlich eine neue Idee in das Strafverfolgungswesen gebracht hat. Und das hat uns interessiert und da das zeitlich sehr eng beieinander liegt, ist dann die Verknüpfung, also unsere Freiheit, dass es zu dieser Begegnung gekommen ist. Wir sprechen ja auch im Königreich Westfalen von einem Reformstaat, der nach Napoleons Gnaden aufgezogen ist. Und also insofern ist die Verbindung mit Frankreich offenliegend. Und dann haben wir halt nur diesen Vidocq einmal nach Kassel reisen lassen.
Das ist in der künstlerischen Freiheit mit inbegriffen. Viviane Koppelmann, aber das ist ja noch nicht alles, diese Kriminalität. Kriminalfälle sind das eine und die sind dann quasi der Stoff für die Grimms, daraus Märchen zu machen. Ist das ungefähr so richtig? Beziehungsweise Sie lassen die historische Genese der Märchen beiseite und sehen die eher in diesen Kriminalfällen.
Ganz genau. Also der Gedanke war zu sagen, die Milieus, in denen die Grimms und ihre beiden Freunde Vidocq und Jenny zu Droste-Hülshoff agieren, sind ja hauptsächlich in Adelsgefilden unterwegs und der Gedanke, darüber offen zu sprechen, war zu jener Zeit unmöglich. Und dann haben sich die beiden Grimms eben diesen Kunstgriff erlaubt, das Erlebte in Märchen umzuformulieren, um der Nachwelt von ihren Abenteuern berichten zu können. Das ist natürlich auch eine Schelmerei von uns, aber...
Ja, aber in der Schelmerei auf der einen Seite unbedingt, aber auf der anderen Seite wissen wir ja auch, dass in Grimms Märchen zumindest Geschichte gespeichert ist, wenn auch nicht Geschichten. Also insofern sind Sie auch nicht ganz auf unsicherem Grund. Sie verwenden oder Ihr Figurenpersonal besteht also vornehmlich aus historisch fixierbaren Gestalten. Die sind tatsächlich, die haben gelebt. Und ich nehme mal an, dass Sie sich auch sehr stark mit dem Bruderverhältnis auseinandergesetzt haben. Es spielen ja auch eigentlich alle vier eine Rolle und spielen auch immer wieder mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen. Also die Psychologie der einzelnen Brüder mussten sie studiert haben, um auch ein bisschen so ihre Stärken und Schwächen dann auch vorführen zu können, oder? Naja,
man sagt ja nicht umsonst, die besten Geschichten schreibt das Leben. Und es ist tatsächlich ein Fakt, dass der jüngste Bruder eben politisch aktiv war und sich sehr stark dagegen wehrte, dass eben dieses französische Protektorat stattfand. Und das war für uns natürlich eine wunderbare Steilvorlage, um daraus eine Brudergeschichte zu entspannen, die in dieser Serie ja auch erzählt wird.
Es ist also eine Rückverwandlung, wenn man das so nennen will, des Märchenstoffs in vermeintlich geschichtliche Begebenheiten. Vielleicht können Sie das mal an einem Beispiel kurz erklären. Sie haben, glaube ich, auch der Wolf und die sieben Geißlein drin. Wie faltet sich denn das als Krimi-Geschichte dann auf?
Also der Hintergrund ist natürlich, sind die napoleonischen Kriege oder Eroberungen und die Verwerfungen, die in Europa stattgefunden haben, also die Antagonisten Österreich und Frankreich, die sich hier dann in dem Territorium des Königreich Westfalens, also das zu einem guten Teil Deckungsgebiete oder ähnliche Geografien aufweist wie Hessen. Natürlich noch etwas größer ist, noch ein paar andere niedersächsische Teile mit beinhaltet. Aber die treffen sich hier in diesem Gelände und versuchen natürlich alle Napoleon zu entthronen und eine neue Ordnung wieder für Europa herzustellen. Ist für uns auch zeitlich ein interessantes Gebiet, weil 1848 wissen wir, da beginnt quasi die Nationenwerdung Deutschlands. Und die Umtriebe dazu beginnen natürlich viel, viel früher. Und es sind sehr unterschiedliche Strukturen, die da offen liegen. Also einige möchten zu der ursprünglichen Kleinstaaterei zurück, also wollen ihre Herzöge, Fürsten und alten Landesherren zurückhaben. Ein Teil möchte nach Europa aufbrechen und ein Teil möchte eine Nation in diesem Europa sein. Und diese aufgeklärte europäische Position, die ist bei den Grimms zu Hause. Also die genießen oder erfreuen sich an dem Reformwerk, das auch mit Napoleon eben Einzug gehalten hat, und lehnen aber natürlich auch dieses usurpatorische Frankreichs ab in einer gewissen Weise, nur eben nicht in der Radikalität wie andere Strömungen im Reich, die eben entweder wieder die alten Fürstenhäuser installieren wollen oder aber eben auch radikal eben eine deutsche Nation gegen Frankreich aufstellen. Und irgendwo dazwischen bewegen sich ganz viele unterschiedliche politische Strömungen und eben auch eine Freischärlertruppe um einen brutalen österreichischen Offizier, der eben über eine Geiselnahme einen Selbstmord hat. Anschlag plant.
Jetzt wird's klarer, wer hier der Wolf ist und wo.
Und wer die Geißlein sind.
Ja. Also wir lernen, wir bekommen auch wirklich viel recherchiertes geschichtliches Unterfutter geboten in diesen Hörspielen. Das wollen wir nicht vergessen, bei allem Spaß, den das bestimmt auch gemacht hat. Wie haben Sie sich das denn jetzt aufgeteilt, Sie beide? Jeder schreibt eine Folge und der andere redigiert?
Nö, eigentlich nicht.
Unabgesprochen, ja. Alle machen alles und alle...
Genau. Also mal schreibt einer zuerst eine Fassung, der andere geht drüber, mal wird ein bisschen geplottet und dann sagt einer, da habe ich einen Zugang zu, ich gehe mal dran. Und also es ist eigentlich, gibt es da keine hierarchische Handlungsweise, es ist eher so ein intuitives, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Dann merkt man doch den selben Familienstamm dann vielleicht wieder.
Ja. Naja, also Geschwister machen ein Stück mit Geschwistern über Geschwister.
Genau.
Also die Grimms, die Müs und die Koppelmanns. Also da ist dann schon viel auch von diesem, ja natürlich, wenn man irgendwie miteinander aufwächst, hat man andere Intuitionen. Also ich glaube, das spielt schon eine Rolle und das kann man dann irgendwie doch fortsetzen über die Rezeption der Geschichte hin zum Umsetzen, hin auch zum Schreiben.
Wir hören uns jetzt spaßeshalber mal einen Ausschnitt an, der ist nur eine Minute lang, aber damit unsere Hörerinnen und Hörer orientiert sind über das, was sich da so abspielt in dieser Hörspielreihe Märchen und Verbrechen, die Brüder Grimm, Kriminalakten, hören wir ein Stück aus dem ersten Teil, Kriminalakte 1, der Räuberbräutigam.
Seien Sie vorsichtig, Vidocq. Wenn wir Glück haben, finden wir Isabel noch lebendig vor.
Lieber Grimm, Sie brauchen mich nicht an meine Aufgaben zu erinnern. Bleiben Sie in Deckung und stehen Sie den Gardisten nicht im Weg.
Ich leite die Aktion?
Sehr wohl, aber die Zeiten, in denen der General seinen Truppen vorausgegangen ist, sind lange passiert. Lassen Sie uns machen.
Drei von euch auf die rechte Seite, drei auf die andere. Der Rest mit mir. Und es wird nur auf meine Befehle geschossen.
Wer da?
Ein einsamer Wanderer, der sich verlaufen hat. Gewährt mir kurze Rast, ich kann euch auch fürstlich entlohnen.
Meine Gäste sind uns immer willkommen. Immer nur hinein, die Gutstub.
Was?
Im Namen von König Bonaparte.
Boden.
Ihr seid alle verhaftet.
Ergebt euch, die Hütte ist umstellt.
Lasst das Mädchen frei. Isabel?
Soweit mal. Das Genre, in dem sich die Serie Märchen und Verbrechen einfügt, das ist dann aber schon die Mantel- und Degen-Kategorie, oder?
Durchaus.
Ja. Und das wirkt sich ja dann natürlich auch auf das Klangszenario aus. Also ich leite davon ab, es wird schon eher barock inszeniert, also mit viel Kampfgeräuschen, Pistolen, Schüssen und Hufgetrappel. Da sind Sie nicht geizig.
Nein, überhaupt nicht. Viel Musik, viel Atmosphäre, Geräusch und Schauspiel finden da zusammen. Und das gibt dem Ganzen dann eben diese Sogwirkung, die wir erreichen wollten, ja.
Ja, wir haben gedacht, also wir werden uns zwar in einem historischen Feld umtun, das auch viel versucht, irgendwie aus dieser Zeit zu erzählen, aber eben nicht didaktisch zu arbeiten, sondern durchaus auch den Spaß an dieser Zeit, an dieser Verkleidung oder Kostümgeschichte zu haben. Und da darf es durchaus auch mal saftig zugehen.
Sie haben ja, Viviane und Leonhard Koppelmann, viel Aufmerksamkeit und Erfolg gehabt mit ihrer letzten Zusammenarbeit schon. Und zwar mit der Adaption der modernen Fernsehserie Sherlock Holmes, die im England des 21. Jahrhunderts spielt. Da hatten Sie noch eine Textgrundlage gehabt, der Sie im Großen und Ganzen folgen. Jetzt haben Sie zusammen, Sie mit Ihrem Bruder, Sie mit Ihrer Schwester, alles selbst geschaffen, von A bis Z. Sie sind der Master of Ceremony. Ist das die Königsdisziplin?
Das ist das, was besonderen Spaß bereitet, ein ganzes Universum zu schaffen. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt Master of the Ceremony ist. Es ist ja in beiden Fällen das Endprodukt, was überzeugen soll. Und hier hatten wir nun mal die Voraussetzung, dass die Märchen die Grundlage waren, von da aus wir gestartet sind.
Ja. Aber trotzdem ist es ja dann doch so, klar, die Märchen sind da, die sind aber auch kurz. Ansonsten bedeutet ja ein Hörspiel, auch eine Hörspielserie, die einer Romanvorlage folgt, immer Reduktion. Man kann nie einen Text in seiner ganzen Fülle, in seinen ganzen Zwischentönen wiedergeben im Hörspiel. Man muss sich immer was aussuchen, worauf man den Fokus legt. Insofern haben Sie doch die ganze Breite des Feldes vor sich. Das ist das, was ich meinte.
Ist auf jeden Fall eine andere Herausforderung, überhaupt erst einmal ein Umfeld für eine Geschichte zu schaffen. Und gerade, weil es ja ein serielles Format oder ein Reihenformat ist, auch einen Kosmos so zu bevölkern, dass man mit unterschiedlichen Konstellationen erzählen kann. Also sagen wir, wir haben da einen interessanten Kosmos oder ein Panoptikum von Figuren angetroffen und dürfen das in Beziehung miteinander setzen. Und das ist ein bisschen anders natürlich als eine Literaturadaption. Sie lässt andere Freiheiten und stellt natürlich auch andere Verantwortlichkeiten auf. Also der Roman ist meist vorrecherchiert. Hier liegt dann Recherche, Erfindung der Plot, Verbindung mit dem historischen Material in unserer Hand und ja, ist aber eine schöne Herausforderung. Anders kann man es nicht sagen.
Und das Ergebnis, wie gesagt, war uns in HR2 Kultur zu hören. Wir machen eine erste Musik. Viviane Koppelmann, Sie haben sich da von Radiohead den Pyramid Song gewünscht. Können Sie was dazu sagen?
Radiohead ist eine Band, die mich stark geprägt hat und ich kann, glaube ich, sagen, dich auch, Leo, oder?
Ja, das ist überraschend, weil also 5 Jahre gerade bei der Musiksozialisation als Jugendlicher und Kind viel ausmachen, aber tatsächlich haben wir da eine große Schnittmenge, also und vor allen Dingen in der Gruppe Radiohead, ja.
Das war die Gruppe Radiohead mit dem Pyramid Song, gewünscht von meinen beiden heutigen Doppelkopfgästen Viviane und Leonhard Koppelmann, die gemeinschaftlich die Hörspielserie Märchen und Verbrechen, die Brüder Grimm Kriminalakten erarbeitet und inszeniert haben. Sie haben als Schauspieler für ihre Produktion unter anderem Mechthild Grossmann, Vanya und Jona Müß gewinnen können. Alles bewährte und bekannte Namen aus dem Film- und Fernsehgeschäft. Apropos von Hörspielproduktionen hört man nie von den Skandalen, von dem Zwist, den Streitigkeiten, von den Missstimmungen, von den Eklats und Exzessen, die so in den letzten Jahren verstärkt von Bühne, Theaterbühne und Film so an die Oberfläche gekommen sind. Das scheint ein völlig geräuschloses künstlerisches Genre zu sein, wo alles clean ist und wo alles ruhig und gemäßigt vonstatten geht. Ist das richtig?
Also sagen wir müssen uns vielleicht anders auf die Arbeit konzentrieren. Das ist dann sehr komplex. kompakter und dichter Arbeitsprozess, den wir haben. Anders als bei der Erarbeitung von Theaterstücken, bei denen man 6-8 Wochen Vorbereitungszeit zur Premiere hin hat, in der die Szenen in die Reproduktion geführt werden. Also so, dass man sie Abend für Abend in einer gewissen Ähnlichkeit auf die Bühne stellen kann, oder beim Film, der, sagen wir, nur eine sehr geringe Minutenzahl pro Tag drehen kann und drumherum halt eben sehr viel erst einmal herstellen muss, halt Maske, Kostüm, Bauten, Licht, Kamera und so weiter, sind wir in einem sehr direkten Kontakt zwischen Schauspieler, Mikrofon und Regie. Heißt, die Kollegen kommen, haben den Text im besten Falle einmal für sich gelesen, treffen auf Kollegen und begegnen uns dann. Wir haben vielleicht auch schon einmal vorher zusammengearbeitet. Und trotzdem ist es, sagen wir, eine Verabredung im freien Fall. Also es gibt keine Probe vorher, es gibt so eine Art Cold Reading, in der man so Grundsätzliches klärt. Und ja, also da überall ist keine Zeit für Übergriffigkeit. Da ist das Zentrale der Text der Schauspieler und der Regisseur oder die Regisseurin und die Schauspielerin. Und insofern, ja, also ich finde das schön. Ich genieße das, diese Konzentration.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch auch für Macher wie Sie unglaublich entspannend, oder? Sie brauchen das doch wahrscheinlich auch nicht. Das,
überhaupt nicht. Ja. Ich empfinde es im Gegenteil als eine sehr schöne, intime Arbeit, weil man eben nicht in einem so großen Personal unterwegs ist, es sei denn, jetzt sind mehrere Schauspieler im Studio, aber es ist eben ein sehr direkter Umgang miteinander und da sind eben die Kommunikationswege auch kurz und das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit meistens.
Trotzdem gibt es ja auch Klippen, die zu bewältigen sind. Sie haben das mal gesagt, Leonhard Koppelmann, da kommen nun Menschen, treffen aufeinander, die sich vielleicht, auch wenn sie im selben Genre arbeiten, noch nie gesehen haben, kommen ins Studio und müssen nun miteinander ziemlich stantepede agieren. Und es ist nun an Ihnen, den Regisseuren, Sie haben das mal so genannt, ein Klima der Vertrautheit zu schaffen. Wie schaffen Sie ein Klima der Vertrautheit?
Also ich glaube, das ist dem Medium tief eingeschrieben, über Zuhören. Also das heißt, wir reden und hören einander zu. Das ist auch gleich das, was wir ja dann umsetzen wollen vor dem Mikrofon. Die Emotion findet ja nicht in den Texten statt, sondern in der Reaktion der Repliken aufeinander. Also wie nehme ich von meinem Partner ab, von meinem Spielpartner? Und wir sind dann als Regisseurinnen und Regisseure nach draußen delegiert. Wir sind eigentlich, es gibt diese alte Schauspieler-Anekdote, was ist der Regisseur? Das ist der dritte Schauspieler, der runtergeschickt wird, um zu gucken, ob die anderen beiden im Licht stehen. Und übertragen heißt das nichts anderes als, wir sind die Referenz nach draußen, ob der Prozess der Unterhaltung, die emotionale Nachvollziehbarkeit, die Turnpoints, ob das erwischt ist. Und das spiegeln wir dann den Kollegen Schauspielern. Und das ist halt eben der Punkt des gegenseitigen Vertrauens. Glauben mir meine Schauspieler, dass ich das richtig bewerten kann und ihnen helfen kann, eben diesen Kern der Geschichte jeweils irgendwie auszulösen.
Sie sind aber beide, wenn ich das richtig sehe, ausgesprochene Studioarbeiter, was Hörspielaufnahmen angeht. Es gibt ja Kollegen wie den ebenfalls sehr renommierten Paul Plamper aus Berlin, der zieht mit seinem Ensemble samt Technik auch schon mal in ein Hochhaus, wenn der Handlungsort ein Hochhaus ist, und nimmt dann quasi die gesamte Akustik des Hochhauses mit. Aber das ist nicht Ihre Arbeitsweise, oder haben Sie schon mal was Ähnliches, dass man quasi in das Feld geht, wo die Handlung stattfindet, gearbeitet?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich da prinzipiell gegen wäre, aber die Stücke, an denen ich bisher gearbeitet habe, haben das einfach ästhetisch nicht hergegeben. Und da bin ich eher Form follows Function. Also sowohl bei Sherlock Holmes als auch jetzt hier bei der Grimm-Serie war von Anfang an klar, dass wir sehr komplexe Welten da schaffen, und sich dann einzuengen, indem man in die Realität zu sehr sich verhaftet, das war künstlerisch einfach nicht die Entscheidung, die ich dann treffen wollte.
Es ist, glaube ich,
wir in dem frei.
Ja. Ich glaube, es ist stoffabhängig. Manchmal kann es passen, in der Regel vielleicht nicht. Und im Studio kann man.
Es gibt verschiedene Entscheidungsgrundlagen dafür und dagegen. Also die eine ist, also wenn wir in einem historischen Setting arbeiten, wie jetzt 1810 plus minus, dann haben wir draußen natürlich enorme Probleme, überhaupt eine technikfreie Welt zu finden. Also unsere Umwelt ist dominiert von technischen Klängen. Das heißt Flugzeuge, die überfahren, Motorräder, die durch die Landschaft preschen. Also man wird sehr, sehr schwierig nur einen sogenannten stillen Ort finden, an dem dann Historisches tatsächlich umgeht. umgesetzt werden kann. Und das andere ist natürlich die Komponente Dokumentarität, die das mitbringt. Deswegen wählt man es manchmal, um, sagen wir, auch einen Ton herzustellen, der so ein bisschen eine Form von pseudo-authentisch ist, also der eine Art dokumentarische Ästhetik produziert. Beides ist hier nicht gewünscht. Wir wollten irgendwie mehr Cinecittà oder Kulissen und also großer Technicolor-Film. Und das ist dann etwas, was man im Studio durchaus besser realisieren kann.
Sie überblicken jetzt mittlerweile gut 20 Jahre. Auf jeden Fall Sie, Leonhard Koppelmann, bei Ihnen ist ein bisschen weniger. Aber in diesen 20 Jahren hat sich ja auch enorm viel getan, auch was Technik, was die technischen Möglichkeiten angeht. Oder was können Sie heute zurückgreifen, was es vor 20 Jahren technisch noch nicht gab?
Naja, also tatsächlich, unsere Grundbedingungen sind, glaube ich, seit mindestens 70 Jahren stabil. Das ist das Mikrofon und der Schauspieler vor dem Mikrofon. Was sich ein bisschen geändert hat oder was für uns einen großen Sprung bedeutet hat, ist die Digitalisierung natürlich. Das heißt, dass Schnitt und Montage sehr viel aufwendiger möglich sind. Früher wurde das halt eben invasiv getan. Also wir haben auf Band aufgenommen und wenn man dann halt eben was drüber gespielt hat, dann ist das nur eine bestimmte Anzahl von Aufnahme, also von Malen möglich, ehe das Material so schlecht ist, dass man nur noch Rauschen hört und nichts mehr. Und Schnitt hieß halt eben mit der Schere. Da wird halt das Material zerstört auch durch. Das heißt, das geht auch nur eine gewisse Anzahl Mal und auch die Kleinteiligkeit darin ist eher etwas geringer.
Ja.
Heißt auch, Montagen haben einen anderen Rhythmus, eine andere Art gehabt. Wir können alles heute natürlich auf den Mikrosekundenbereich genau anlegen. Wir haben eigentlich unendlich viele Spuren, wird man nicht tun, weil auch nur eine bestimmte Anzahl von Ereignissen gleichzeitig rezipierbar sind. Aber Mischungen haben sich verändert darüber, dass wir halt eben zeitlich immer weiter verschieben können, das Material nicht beschädigen und einfach sehr viel mehr Mischvorgänge in einen Vorgang packen können.
Vielleicht erklärt sich auch so, was ich so in den letzten 10 Jahren viel stärker wahrnehme als in der Zeit davor, diese verschiedenen Ebenen, diese verschiedenen narrativen Ebenen, die ja gerade im Hörspiel so wunderbar ausgespielt werden können, zeitlich, örtlich, auch der berühmte Bewusstseinsstrom, also hineingucken in den Kopf eines Menschen, dass das heute eigentlich auch so ein prägendes Merkmal des zeitgenössischen Hörspiels ist. Und ich glaube, das liegt wahrscheinlich daran, weil man halt eben durch die Digitalisierung diese Möglichkeit auch geboten bekommt. Kann das sein?
Ich denke, es ist aber auch der Fakt, dass wir eine Wahrnehmung des Erzählens sehr viel schneller geworden sind. Also früher hat man sehr viel linearer erzählt und dadurch, dass wir die Zuhörer ja auch alle Profis sind, die viel gelesen haben, viel gesehen haben, viel gehört haben, ist die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich ad hoc auf eine Geschichte einzulassen, sehr viel größer. Also man muss eben nicht zwingend bei A anfangen, um eine Geschichte zu erzählen. Und das wiederum gibt Möglichkeiten, Rhythmen zu setzen, Tempo zu geben, was, glaube ich, ein Merkmal des modernen Hörspiels eben heute ausmacht. Und diese Rasanz, sich darauf einzulassen, in so einen wilden Ritt reinzugehen, das ist ja auch das, was viele so schätzen am Hörspiel.
Da bewegen sich zwei Sachen aufeinander zu und vermengen sich und das Hörspiel ist vielleicht die beste Form, um das darzustellen. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Wir machen eine zweite Musik, diesmal von einer französischen Band namens R und das Lied heißt Playground Love. Vielleicht auch dazu nochmal zwei Worte?
Ich finde auch diesen Song wieder sehr theatralisch. Also er ist nah am Filmischen, am Emotionalen und das sind die Dinge, mit denen wir arbeiten.
Und trennt sich da die Schwester vom Musikgeschmack des Bruders? Oder
immer wieder? Noch nicht.
Immer noch nicht. Also immer noch großartig.
Ein großartiger Film, aus dem das Stück stammt, Virgin Suicides. Also das sind tolle Erinnerungen und ich finde tatsächlich irgendwie eine Verbindung von kalter Elektronik und warmem Gefühl, tiefer Romantik irgendwie ein immer noch besonderes Werk.
Was für ein sprachlicher Vorschuss für den Titel, den wir jetzt hören. Thank you. war die Gruppe R mit dem Lied Playground Love, gewünscht von meinen beiden heutigen Doppelkopfgästen, den Hörspielmachern Viviane und Leonard Koppelmann. Seit gut 20 Jahren, und das ist der Zeitraum, in dem Sie das auch, ja, die Szene mitgeprägt haben, Leonard Koppelmann, erleben wir ja eine sensationelle Renaissance dieser alten Kunstgattung Hörspiel, wie man sie, glaube ich, da noch gar nicht für möglich gehalten hätte, dass es eines Tages wieder diesen Rollback gibt, nach dem unerbittlichen Siegeszug von Film und Fernsehen. Was ist Ihre Erklärung dafür? Gibt es vielleicht doch eine Sättigung des Publikums, vielleicht sogar einen Überdruss an der Dominanz des Films und des Bildes?
Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es im Fernsehen bis vor einer gewissen Zeit an guten Geschichten gemangelt hat. Und das verändert sich jetzt auch, dass dadurch, dass serielles Erzählen plötzlich sehr viel komplexer wieder wird und man eben auch neue Geschichten oder Geschichten, sagen wir, in neue Konstellationen bringt, die lange nicht so erzählbar waren. Also vom Chemielehrer, der irgendwie Meth kocht, war bis jetzt irgendwie das Fernsehen frei. Das ist irgendwie plötzlich da gewesen. Und das macht das Hörspiel schon lange. Und das Hörspiel war immer eher der Ort, besondere Geschichten zu erzählen, entweder große literarische Entwürfe oder aber auch eben völlig frei, sich eben bestimmten Themen nähern zu können. Das liegt auch ein bisschen daran, dass der Satz, den der jeden Produzenten bei einem Drehbuch irgendwie den kalten Schweiß auf die Stirn treiben würden, die mongolische Armee setzt sich in Bewegung, das kann, je nachdem, gleich mal 10, 15 Millionen kosten, wenn man das mit Statisten macht und sich tatsächlich 1000 Menschen auf Pferden irgendwie bewegen lassen. Das ist im Hörspiel keine Bedingung. Also das heißt, das ist auch nur ein Geräusch. Und diese innere Freiheit hat das Hörspiel sich immer genommen und deswegen auch eben die eigenen Geschichten erzählt.
Außerdem haben wir einen wunderbaren Komplizen, nämlich die Fantasie, die vom Zuhörer ja nun mitgeliefert wird. Und das ist etwas unheimlich Suggestives. Beim Fernsehen ist man ein passives Wesen, das teilhaben darf an einem Endprodukt. Aber im Hörspiel kann der Kopf eine Hauptrolle mitspielen und damit arbeiten wir ja nun auch.
Deswegen dachte ich auch so ein bisschen, dass es vielleicht doch so eine Bildsättigung gibt und das Hörspiel einem Freiräume eröffnet, die einem das Bild nicht möglich sein lässt. Wir haben ja nun, und Leonard Koppelmann, Sie haben das auch angesprochen, auch eine unglaubliche Auffächerung der Hörspielformate beobachten können in diesen letzten Jahren und Jahrzehnten, angefangen von der klassischen Theateradaption, Hörspiele, die Tonspuren der gleichnamigen Filme verwenden und fürs Hören aufarbeiten. Es gibt Dokudramen, Doku-Fiction, Live-Hörspiele und dann die Originalhörspiele Ihres mit den Grimms, das ist ein Originalhörspiel und was heutzutage, und das ist das, was Sie gerade sagten, nicht nur im Fernsehen das Gebot der Stunde ist, sondern jetzt natürlich auch im Radio oder eben auf Hörspiel-CDs, das sind eben die Serien. Gibt es ja eigentlich auch schon immer. Die Hesselbachs, das war ja auch schon eine Serie.
Ein Erfolgsprodukt aus
Hessen. Ja, eben, das ist ja eigentlich auch. Aber es wird jetzt irgendwie wieder so neu erkannt und als das absolute Muss auch dann auch gesehen und versucht aus zu realisieren. Warum liebt der Mensch eigentlich Serien so gern? Braucht er einen imaginären Bekanntenkreis, mit dem er genauso mitfiebern kann wie mit seinem realen?
Also ich glaube, das Großartige an seriellen Formaten ist, dass man, wenn man sich für eine Welt entschieden hat und diese mag und darin eintauchen will, es natürlich toll ist, dass es da nicht nur ein Stück von gibt, sondern eben serielle wiederkehrende Folgen oder darauf aufbauende Folgen, sodass man immer weiter mit diesem Material versorgt wird. Und es ist ja letzten Endes so, dass die fiktionellen Welten, wenn man sie wirklich liebt, dann will man so viel wie möglich damit sich befassen. Und letzten Endes sind wir die Dealer dieses Suchtmaterials.
Es gibt aber vielleicht auch darin eine Entwicklung. Also es gab bis vor kurzem eigentlich sozusagen immer nur die serielle Wiederholung des Immergleichen. Also guckt man sich die unterschiedlichen CSI-Staffeln an, dann ist das eigentlich immer der gleiche Plot. Der
CSI vielleicht nochmal kurz erklärt.
Also irgendeine Serie, also in klassischer Machart, eine Gerichtsmediziner-Investigations-Polizeiserie. Dann wird immer der Hintergrund ausgetauscht, aber letztendlich bleibt die Erzählung immer gleich. Und das ist das, was vielleicht irgendwie mit vielleicht Six Feet Under oder Sopranos merklich sich verändert hat, dass halt die Serie Basis ist für komplexere Erzählungen. Also das heißt keine kurzfristigen Erregungsbögen, also Exposition, Durchführung, Finale, alles in 90 Minuten. Das ist natürlich eine enorme Verkürzung, um überhaupt Lebenshaltigkeit zu erzählen. Also um komplexer an Figuren und Konstellationen zu kommen, helfen heute natürlich breitere Erzählung oder die breiter angelegt sind, eben mehr Leben auch in ein Serienformat zu bringen. Also man hat einfach mehr Zeit, Sachen auch langfristiger zu entwickeln, Plots über, weiß nicht, 5, 6, 7 Folgen eben aufzubauen, um sie dann erst irgendwo zu finalisieren oder zu eskalieren, Figuren auftauchen zu lassen, die dann erstmal nur Nebenhandlungen betreiben, dann plötzlich in den Fokus rücken. Also es ist sehr viel größer geworden. Also es ist mehr Roman geworden, kann man sagen. Das ist vielleicht die literarische Form, während wir vorher immer Kurzgeschichten erzählt haben und leider häufig im Serienzusammenhang immer die gleiche Kurzgeschichte mit anderen Namen. Und jetzt sind wir ein bisschen beim Roman angekommen und dürfen da lustige Dinge treiben.
Und warum das jetzt gerade auch auf dem Spielbereich so gut funktioniert, ist natürlich auch dem Internet zu danken, beziehungsweise der Podcast-Kultur. Das hört man überall, dass Menschen sich das runterladen und halt hören können, wann sie es wollen. Sie sind nicht mehr gebunden an einen Sendetermin. Spielt eine ganz große Rolle, warum das Genre so erfolgreich wieder geworden ist. Und diese Renaissance, die lässt sich ja auch tatsächlich bei den Käufern und bei den Hörern feststellen. Es gibt eine neue Studie, nach der 18 Millionen Deutsche angegeben haben, in den letzten 12 Monaten ein Hörspiel eingelegt oder im Radio gehört zu haben, ist enorm. Und trotzdem ist dieses Genre, jetzt gucke ich sie beide ganz genau an, diesem Genre nicht diese mediale Aufmerksamkeit im gleichen Maße gegönnt wie den Regisseuren von Theater und Film. Es bleibt aus meiner Sicht in der Wahrnehmung immer noch ein Nischenprodukt. Tut das manchmal der eigenen Eitelkeit ein bisschen weh?
Mir nicht, nein. Ich finde, wir fliegen unterm Radar und das gibt ja auch Freiheiten. Also die Wahrnehmung ist vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so kommuniziert, aber es gibt die Hörer, die es lieben und für die macht man es doch letzten Endes. Mhm. Und ich glaube, wir sind zwar das ältere Format in Betracht zum Fernsehen, aber wir haben den Fuß in der Moderne, weil Hörspiele kann man überall mitnehmen in einer immer agilen, mobilen Welt. Das Smartphone ist unsere Tür in jede Handtasche, in jeden Moment und das kann man mit einem Film nicht so ohne weiteres oder mit einer Fernsehsendung.
Ist fragiler auf jeden Fall. Was meinen Sie oder wie geht es Ihnen, Leonard Koppelmann? Es ist doch so, heute wird es in den Nachrichten vermeldet, es gibt einen neuen Film von Florian Henkel von Donnersmarck. Oder es wird über Castorf gesprochen, das erreicht auch manchmal die Nachrichten. Aber es wird nicht verkündet, die Koppelmanns haben ein neues Hörspiel rausgebracht.
Finde ich tatsächlich auch gar nicht so wichtig. Also ich habe den Beruf angefangen oder ich mache oder betreibe diesen Beruf daraus, dass ich ein großer Konsument von Geschichten bin und in der glücklichen Lage versetzt durch meine mediale Arbeit Geschichten erzählen zu dürfen. Und wenn die noch ein Publikum finden, umso besser. Aber der Prozess, also dass das durch mich durchgeht, ist jetzt nicht so wahnsinnig entscheidend. Also er ist hoffentlich entscheidend dafür, ob es gut oder schlecht wird. Und ich bemühe mich, das so gut wie möglich umzusetzen. Aber entscheidender ist, dass es mich vorher interessiert, dass das eine interessante Geschichte ist, die mitteilungswürdig ist. Und das kann sehr unterschiedlicher Gestalt sein. Also ich mache tatsächlich unterschiedslos Elfriede Jelinek und manchmal auch extreme Trash-Formate, weil mich etwas Spezielles darin im Transport interessiert. Und ich darf das machen. Also das heißt, es gibt eine Nachfrage danach. Das ist irgendwie das größte Kompliment, das man erhalten kann. Mittelsouveränität, also überhaupt arbeiten zu dürfen und dabei auch eine gewisse Freiheit zu haben. Auch eine Freiheit in dem, was einem zugetraut wird. Also dass man eben Thomas Mann erzählen darf. Wir haben Tonio Kröger kürzlich hier gemacht und danach Max Frisch mit einer wunderschönen Homo Faber Produktion, dass mir das zugetraut wird, aber dass ich auch so ein, ja, dann Unterhaltungsformat, also das so saftig irgendwie in die Vollen greift, wie die Grimms machen darf und kann. Das halte ich für die entscheidende Bestätigung und hoffe dann natürlich irgendwie, dass viele, möglichst viele Hörer auch Freude an den jeweiligen Produkten haben.
Und Sie sind ja auch fast gleichrangig Theaterregisseur. Das haben wir heute jetzt nicht so vertieft, weil das Hörspiel unser Thema ist. Aber Sie haben ja auch noch diese ganz andere Bühne. Ganz kurz nochmal an Sie beide die Frage. Ich habe vorhin die gängigen Formate mal aufgezählt. Ist damit eigentlich die Grenze erreicht? Oder sehen Sie noch am Horizont noch eine ganz neue Idee, was Hörspiel noch sein kann?
Sicher, ich glaube, es wäre vermessen, irgendeinen Prozess als abgeschlossen zu betrachten. Ich glaube, dass sich tatsächlich noch sehr viel in Erzählstrukturen verändert, also auch was Gleichzeitigkeit, Parallelhandlungen, was offene Geschichten angeht. Also ich glaube, der nächste Impulsgeber sind eher ist die Spieleindustrie, die halt eben Landschaften kreiert, in denen dann auch eben Geschichte eingebettet ist, und das wird uns auch nochmal verändern. Also ich denke, eher muss man eine permanente Bereitschaft mitbringen, diesen dynamischen Prozessen zu folgen und vom Monolog bis zur flächigen Geschichte eben alles, wenn es einen Grund gibt, es so umzusetzen, auch umsetzen zu können. Ich glaube, da sind wir noch lange nicht an einem Ende. Im Gegenteil, also der Bedarf nach Geschichten und nach, also auch der eskapistischen Teil, der eben angesprochen war, sich in Geschichten verlieren zu dürfen, also ein bisschen Urlaub mit Gedanken in Gedanken zu machen und dabei Urlaubsziele anzufahren, die man real nicht erreichen kann, also sich dann, was weiß ich, eben in eine Fantasy- oder Historienwelt zu bewegen oder auch in einen brutalen Krimi-Plot, das ist eher gewünscht, als dass es weniger wird. Mhm. Und der Bedarf danach ist groß, und ich glaube, der Bedarf nach vielen guten Geschichtenerzählern noch größer.
Das heißt, unter dem Strich, ich erlebe Sie hier als sehr zufrieden in Ihrem Beruf und in den Möglichkeiten, die Ihr Beruf Ihnen gibt. Viviane Koppelmann, Sie sind studierte Drehbuchautorin. Es müsste doch einen Drehbuchschreiber, Schreiberin doch auch interessieren. Ja, wenn ich jetzt schon so viele Dialoge kreiere und Handlungen, wie weit ist der Sprung noch zum Roman? Würde Sie das reizen?
Also ich sehe da auch überhaupt keine Grenze für mich. Ich sag eigentlich eher, dass ich die Freiheit habe, dass der Text mir vorgibt, welches Genre ich ergreife, also welches Schreibgenre, ob es jetzt ein Drehbuch, ein Hörspiel oder ein fließender Text wird. Da gibt es keine Limits, also wohin es mich führt. Der Text wird geschrieben.
Also könnte auch mal ein belletristischer Text so in Roman.
Ich sage da auf gar keinen Fall nein zu.
Ihnen beiden ganz herzlichen Dank fürs Kommen hier zu HR2 Kultur Doppelkopf. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Es war ein großes Vergnügen.
Das möchte ich auch sagen.
Wir hören noch einen Schlusstitel, und das ist nochmal so richtig Filmmusik, wie man sie sich auch in einem Hörspiel toll vorstellen könnte. Sleepy Hollow, das nochmal kurz eingerahmt. Was ist das?
Sleepy Hollow ist von Tim Burton ein Film über, es ist ein Märchen, und die Nähe zu den Grimms ist akustisch nicht von der Hand zu weisen. Und ich dachte, so ein Soundtrack kann doch hier nicht fehlen.
Besser kann man das Gespräch jetzt nicht abrunden. Es begann bei den Krims und endet mit diesem Akzent zumindest. Und damit geht unser HR2-Doppelkopf für heute zu Ende. Es bedankt sich fürs Zuhören. Martin Maria Schwarz. Tschüss.